Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir stehen mitten in Teil 2 der zweiten Hälfte des Lukas-Evangeliums. Das ist dieser große Teil von 10,38 bis und mit 13,21. Dieser ganze Abschnitt besteht aus vier Phasen, die so schön parallel gestellt aufgebaut sind. Und das gemeinsame Thema ist beurteilen, Prioritäten setzen und so weiter. Jetzt sind wir also mittendrin und kommen heute zu Kapitel 11, Vers 33. Da sind wir also hier mittendrin. 11, 33, kann jemand vorlesen bis zum Schluss des Kapitels.
11,33. Niemand, der eine Lampe angezündet hat, stellt sie ins Verborgene oder unter den Scheffel, sondern auf den Lampenständen, damit die Hereinkommenden das Licht sehen. Die Lampe des Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge einfältig ist, ist es auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Gib nun Acht, dass das Licht, das in dir ist, nicht finster ist. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist und kein finsterer Teil hat, so wird er ganz Licht sein, wie wenn die Lampe mit ihrem Strahl dich erleuchte. Während er aber redete, bitteten ihn die Pharisäer, dass er bei ihnen zu Mittag essen möge. Er ging aber hinein und legte sich zu Tisch. Als er aber die Pharisäer es sahen, verwunderten er sich, dass er sich vor dem Essen nicht erst gewaschen hatte. Der Herr aber sprach zu ihm: Jetzt, ihr Pharisäer, reinigt ihr das Äußere des Bechers und der Schale, aber euer Inneres ist voller Raub und Bosheit. Ihr Toren, hat nicht der das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht? Gebt vielmehr Almosen von dem, was ihr habt, und siehe, alles ist euch rein. Aber wehe den Pharisäern, denn ihr verzehrt die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge aber hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Wehe euch, Pharisäern! Denn ihr liebt den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßung auf den Märkten. Wehe euch! Denn ihr seid wie die verborgenen Grüfte, und die Menschen, die darüber hinweggehen, wissen es nicht. Aber einer der Gesetzesgelehrten antworteten und spricht zu ihm: Lehrer, indem du dies sagst, schmähst du auch uns. Er aber sprach: Auch euch, Gesetzesgelehrten, wehe, denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten, und selbst rührt ihr die Lasten nicht mit einem eurer Finger an. Wehe euch, denn ihr baut die Grabmäler der Propheten, eure Väter aber haben sie getötet. Also gebt ihr Zeugnis und stimmt den Werken eurer Väter bei. Denn sie haben sie getötet, ihr aber baut ihre Grabmäler. Darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt: Ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden, und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen, damit das Blut aller Propheten, das von Grundlegung der Welt an vergossen worden ist, von diesem Geschlecht gefordert werde. Von dem Blut Abels bis zu dem Blut Zacharias, der umkam zwischen dem Altar und dem Haus. Ja, ich sage euch, es wird von diesem Geschlecht gefordert werden. Wehe euch, Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und ihr habt die gehindert, die hineingehen wollen. Als er aber dies zu ihnen sagte, fingen die Schriftgelehrten und die Pharisäer an, hart auf ihn einzudringen und ihn über vieles auszufragen. Und sie belauerten ihn, um etwas aus seinem Mund zu erjagen.
Vielen Dank. Wir haben gesehen, im ersten Abschnitt ging es um einen Familienzwist. Martha war nicht zufrieden mit ihrer Schwester Maria, die zu den Füßen Jesu saß. Und sie forderte den Herrn auf, da für Ordnung zu sorgen. Und der Herr sagt, eins tut Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das ist wichtiger, diese Ruhe zu den Füßen des Herrn, als eben diese Sorge in einem unruhigen Haushalt. Und dann kam dieser Abschnitt, wo der Herr Jesus betet und die Jünger haben ihn gefragt, lehre uns beten. Und dann kommt dieses Mustergebet und da haben wir wieder das Thema Prioritäten setzen, richtig beurteilen, was wichtig ist. Denn in Kapitel 11, Vers 2 sagt der Herr, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jeden, der uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchung. Priorität ist nicht das, was uns betrifft, sondern zuerst, was Gott angeht. Der Name Gottes, der Name des Vaters soll geheiligt werden. Zweitens, sein Reich, seine Herrschaft soll kommen. Und erst dann kommt die Bitte, unser nötiges Brot gib uns täglich. Und die Bitten, die uns selber betreffen. Und dann hat der Herr noch ein Gleichnis angefügt. Darum ist es 2b hier bezeichnet, weil es zeigt, wie wir beten sollen, wie eindringlich. Das ist das Gleichnis von dem unverschämten Freund, der nachts kommt, weil er Besuch bekommt und bei seinem Freund, der schon im Bett ist, da ihn aus dem Bett holt und unbedingt Brot haben will. Und der Herr sagt, wenn es schon nicht aus Freundlichkeit gibt, dann auf jeden Fall wegen seiner Unverschämtheit. Und so zeigt der Herr, klopft an, es wird aufgetan, bittet, es wird euch gegeben werden, also mit dieser Unverschämtheit. Und nebenbei gesagt, ein besonderer israelischer Charakter, was ist das?
Aufdringlichkeit.
Ja, Unverschämtheit. Und zwar das hebräische Wort Chutzpah. Also könnt ihr das in Israel brauchen, die wissen sofort, was gemeint ist. Chutzpah, das ist diese israelische Unverschämtheit und auch Direktheit. Und der Herr zeigt hier, Chutzpah ist eigentlich ja nicht etwas Gutes. Unverschämt soll man nicht sein. Aber er zeigt, es gibt eine Chutzpah, die richtig ist, die korrekt ist. Ja, aber es ist nicht das Gleiche wie bei den Arabern. Diese Chutzpah ist wirklich typisch israelisch, sehr direkt und unverblümt. Und darum auch die Sprache, die normale hebräische Sprache im Alltag, ist nicht so verschnörkelt, wie wir das manchmal auf Deutsch machen. Also wir reden viel freundlicher und anständiger auf Deutsch. Auf Hebräisch ist man oft viel, 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 viel direkter. Muss man nicht sagen, Hayiti Rotze, ich möchte gern, sondern Ani Rotze, ich möchte. Ja, das ist Chutzpah Israelit. Und dann sehen wir aber im letzten Abschnitt, da ging es um Widerstand gegen den Herrn. Und zwar, der Jesus treibt den Dämon aus von einem Stummen. Und das haben wir letztes Mal ausführlich angeschaut, dass diese Art von Dämonen eine ganz besonders hartnäckige Art ist. Und der Herr in Markus 9 sagt, diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Und die Rabbiner, die Pharisäer haben gelehrt, dass da kann man nicht mehr helfen. Also ist klar, nur der Messias kann das. Der Herr tut dieses Zeichen, aber wie ist die Reaktion? Widerstand. Man sagt von pharisäischer Seite her, das ist durch den Teufel geschehen. Und dabei war das sogar in ihrem eigenen Denken der klare Beweis, das muss der Messias sein. Und dann haben wir bereits letztes Mal begonnen mit dem nächsten Abschnitt hier. Da wird von dem Herrn ein Zeichen gefordert. Kannst du nochmals lesen, Jerry, Vers 29.
Als aber die Volksmenge sich zusammendrängten, fingen sie an zu sagen, dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Es begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas.
Jawohl. Also, obwohl eigentlich dieses messianische Zeichen ein ganz besonderes Zeichen und offensichtliches Zeichen war, wollen sie nochmals ein Zeichen. Aber der Herr macht klar, sie bekommen kein weiteres Zeichen. Man könnte fragen, ja, aber der Herr hat doch gerade da in dem Abschnitt gelehrt, klopft an und es wird euch aufgetan, bittet und es wird euch gegeben werden. Und hier sagt er, es wird keins gegeben werden, weil die Bitte nur eine Ausrede ist. Dann geht der Herr nicht darauf ein. Und er bezeichnet dieses Geschlecht als ein böses Geschlecht, weil sie, obwohl der Beweis da ist, wollen sie einfach auf keinen Preis und sie wollen das dann einfach vertuschen, indem sie nochmals ein Zeichen anfordern. Und dann haben wir gesehen, der Herr hat dann hingewiesen, dass einmal im letzten Gericht wird die Königin von Sheba auftreten als Belastungszeuge und wird sagen, ich bin von Jemen gekommen, um die Weisheit Salomos zu hören. Aber diese Generation hatte den Messias in ihrer Mitte und auch solche messianischen Zeichen und sie wollten nicht glauben. Die sind verurteilungswürdig. Und der Herr sagt, die Männer von Ninive werden aufstehen, weil die damals auf die Predigt von Jona hin Buße getan hatten, Buch Jona. Aber die werden als Belastungszeugen auftreten und sagen, und diese Leute hatten mehr als Jona. Sie hatten den Messias in ihrer Mitte und haben trotzdem nicht Buße getan.
Das bedeutet, dass wir alle Belastungszeugen sein werden, oder?
Genau, das haben wir ja letztes Mal gesehen.
Okay, ja.
Wir alle werden einmal im letzten Gericht als Belastungszeugen auftreten, genau. Aber jetzt möchte ich noch ein bisschen, bevor wir weitergehen, zurückkommen auf dieses Mustergebet, das Unser Vater. Und zwar als Nachtrag. Es ist ja aufgefallen, die Version hier ist kürzer als die im Matthäusevangelium in der Bergpredigt. Wie viele Bitten haben wir hier? Fünf Bitten, genau. Geheiligt, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, gib uns unser nötiges Brot, vergib unsere Sünden, führe uns nicht in Versuchung. Wie viele Bitten sind es in Matthäus? Sechs, können wir aufschlagen. Das war also zu einer anderen Gelegenheit. In dieser Predigt erläuterte Jesus, wie ein Gebet aussieht, das eben nach Gottes Willen ist. Zuerst kommt die Ehre Gottes und dann kommen wir. Ja, das ist Matthäus 6, Vers 9. Und folgende. Wie viele Bitten sind es? Kannst du gerade mal vorlesen, Jerry?
Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Unser nötiges Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von den Bösen. Denn wenn der Menschen ihre Vergehung vergeben wird, euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen eure Vergehungen nicht vergebt, wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben.
Ja, also wie viele Bitten waren es? Du bist ja übers Gebet dann hinausgegangen. Ja. Ab Vers 14 ist ja nicht mehr das Gebet. Du kommst auf?
Acht von mir.
Andere kamen auf? Sechs. Also, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. dein Wille geschehe. Unser nötiges Brot gib. Vergib uns unsere Schuld. Führe uns nicht in Versuchung. Errette uns von dem Bösen. Ja, aber es ist ja eigentlich die gleiche Bitte, nur der Raum wird ausgedeutet. Sieben Bitten ist also vollständiger. Aber wieso haben wir da mal so und mal da so? Das zeigt, dass der Herr nicht gemeint hat, dass man immer genau nach diesem Muster beten sollte, sondern er hat einfach gezeigt, wie ein Gebet nach Gottes Gedanken aussieht. Und das hat er sowieso zu einer Zeit gegeben, als die Gläubigen noch nicht den Heiligen Geist innewohnend hatten, wo sie erst recht darauf angewiesen waren, auf eine solche Vorlage. Aber auch heute, wo wir den Heiligen Geist haben und frei beten, ist es so, dass wir uns an diesem Gebet orientieren können. Es ist wirklich ein Mustergebet, das uns zeigt, was sind die Gedanken. Zuerst die Anbetung und dann die Bitten, die Priorität, Gott zuerst und seine Rechte und dann unsere Bedürfnisse. Ja? Jawohl.
Aber wenn wir jetzt einem Menschen nicht vergeben, dann wird uns das so aber eben nicht vergeben.
Also, Vers 15 wird ja gesagt, wenn ihr den Menschen ihre Vergehung nicht vergebt, dann vergibt euch der Vater auch nicht. Und du sagst, aber Gott hat dir die Verheißung gegeben für die, die sich bekehrt haben, dass Gott ihnen vergeben hat. Nun, es gibt zwei Arten von Vergebung, die wir unterscheiden müssen. Es gibt die grundsätzliche Vergebung. Wenn jemand sich bekehrt, dann darf er erkennen, dass der Herr Jesus am Kreuz alle seine Sünden getragen hat, die im alten Leben, die bis zum heutigen Tag und sogar, was in der Zukunft liegt. Ja, denn der Herr Jesus hat ja für diese Sünden gelitten am Kreuz zu einer Zeit, als wir gar noch nicht gelebt haben. Und trotzdem hat Gott sie auf ihn gelegt. Also, es ist so, dass durch das Werk des Herrn Jesus ist grundsätzlich zwischen Mensch und Gott alles geordnet. Darum heißt es in Hebräer 10, dass er uns vollkommen gemacht hat in ihm. Aber das bedeutet jetzt nicht im praktischen Leben, wenn es zu Sünde kommt, dass der Gläubige denken muss, ja, ich habe ja Vergebung. Nein. Sondern 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, und zwar griechisch ein Durativ, immer wieder bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, und zwar Durativ, immer wieder vergibt, und uns reinigt, immer wieder reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist die praktische Reinigung. Warum heißt es hier in Gegenwartsform, uns immer wieder reinigt? Weil man kann es sich so vorstellen, ein Kind tut nicht recht in der Familie. Aber damit wird gar nicht mehr diskutiert, ist das Kind das Kind des Vaters oder wird das jetzt aufgelöst. Ein Kind ist ein Kind und bleibt ein Kind. Aber die Beziehung zu den Eltern ist beschattet, ja? Und mit einem Kind, das nicht recht tut, kann man dann nicht in der gleichen Art so fröhlich und sein und sich auf die gleiche Art eben geben, bis die Sache geordnet ist. Und dann ist die Freude wieder da. Und diese praktische Vergebung ist ganz wichtig, dass eben die Freude der Gemeinschaft mit Gott, mit dem Vater wieder neu kommt. Und das brauchen wir immer wieder neu. Und wenn eben Dinge nicht geordnet werden, auch bei einem richtigen Gläubigen wird die Gemeinschaft mit dem Vater unterbrochen. Und der Herr sagt, wenn ihr quasi an den Sünden anderer festhaltet und nicht vergebt, dann habt ihr auch nicht vergeben. Dann wird auch unsere Gemeinschaft mit dem Vater, die wird beschädigt. Das ist gemeint. Es geht also nicht um die Frage, Heil verlieren oder nicht Heil verlieren, aber es geht um die praktische Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Ja, aber worauf ich noch hinaus wollte ist, ich bin ganz enttäuscht gewesen, mir hat etwas gefehlt. Im Unser Vater, in Vers 13. Ja, hast du das in deiner Bibel?
Nein,
Nein, leider nicht. Ich habe auch diese...
Ja, zweite. Wer hat noch mehr gehabt und war überrascht? Schlachter. Ja, Schlachter. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun, in gewissen Bibeln fehlt das, in anderen ist es drin. Woher kommt das? Es ist so, wir haben etwa 5860 griechische Handschriften vom Neuen Testament. Und der große Teil, 90%, die zeigen eine unglaubliche Übereinstimmung auf. Das ist der sogenannte Mehrheitstext. Aber heute in theologischen Ausbildungsstätten und Bibelschulen wird meistens gelehrt, aber wir haben jetzt bessere Handschriften als der Mehrheitstext. Man hat ganz alte Handschriften gefunden, schon Tischendorf im 19. Jahrhundert, den Codex Sinaiticus und den Vaticanus. Und dann haben wir in diesem Jahrhundert noch alte Papyri gefunden aus Ägypten. Und die zeigen einen älteren Text. Und in den meisten modernen Übersetzungen wird dieser Minderheitstext nach der Textausgabe von Nestle Aland benutzt. Und dieser verkürzte Text wird bezeichnet quasi als der wissenschaftliche Text. Und der hat oft Verkürzungen drin. Wie jetzt hier. Oder zum Beispiel nach Sinaiticus und Vaticanus wären die letzten Verse von Markus 16, die würden fehlen. Also das Evangelium würde dort mit Furcht und Zittern aufhören. Und weggelassen. Der Bericht der Ehebrecherin in Johannes 8, das wäre auch nicht echt. Spätere Hinzufügung. Aber der Mehrheitstext, der hat das ganz klar bezeugt. Also die Mehrheit der Handschriften bezeugt das völlig klar. Und es gibt ganz starke Argumente, dass eben dieser Mehrheitstext auch wirklich der richtige Text ist. Und jetzt ist es so, ich möchte gerade mal an diesem Beispiel das illustrieren. Schlagen wir auf 2. Timotheus 4. Jerry, liest du uns Vers
18.
Nicht 3, sondern 4, Vers 18.
Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich. Denn die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ja, jetzt fällt auf, dass es zwischen diesem Schluss des Unservaters und diesem Vers hier, also wie gesagt, das stört mich, 4, Vers 18, erstaunliche Übereinstimmungen. Und zwar sagt er, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk. Und das erinnert an diese Bitte in Matthäus 6, sondern errette uns oder rette uns von dem Bösen. Ja? Das ist ja der Text, wo alle sich einig sind. Aber dann fügt der Apostel Paulus gerade an, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein Reich, dem die Herrlichkeit sei in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen. Und ich muss noch sagen, ganz wörtlich übersetzt würde es in Matthäus 6, 13 so heißen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeiten. Eistus Aionas, sind drei Wörter, in die Ewigkeiten, Amen. Jetzt habe ich unterstrichen, alle Ausdrücke, die in beiden Texten vorkommen. Im Gebet, in Matthäus 6 und hier, retten von Bösen und dann sein Reich, im Gebet, dein ist das Reich, ja, dein Reich, sein Reich und dann ihm sei die Herrlichkeit, dem die Herrlichkeit sei in die Ewigkeiten. Und dann wird es noch verstärkt, der Ewigkeiten. Und dann übereinstimmend, Amen. Ja, das setzt doch voraus, dass der Apostel Paulus das unser Vater gekannt hat, und zwar mit dem Schluss. Ja? Und noch ein kleines Detail in den Versen gerade zuvor. Jerry, liest du Vers 16. Paulus ist ja in der Todeszelle und muss da vor dem obersten Richter Kaiser Nero erscheinen. Und er sagt in Vers 16:
Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet.
Oh, das erinnert gerade an, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja? Und dann sagt er in Vers 17:
Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich.
Ah, da spricht er von seiner Stärke. Denn dein ist das Reich und die Kraft oder die Stärke kann man übersetzen. Der Herr gab mir Kraft oder stärkte mich. Der Herr gab mir Kraft. Genau hier haben wir einen Zusammenhang zu der Kraft. Und dann sagt er am Schluss von Vers 17, lies auch weiter:
Damit durch mich alle Predigt vollbracht würde und alle, die aus den Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen.
Jawohl, gerettet worden von dem Bösen, ja? Und dann sagt er eben, führt das nochmal aus, Vers 18, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk. Also, da ist ein so direkter Zusammenhang feststellbar. Ich habe das ausgezählt, das sind also ungefähr 12 Wörter, die mit Matthäus 6,13 übereinstimmen. Und dann kommen noch die weiteren Bezüge. Ja, in Vers 13 und dann eben auch davor. Also das macht klar, Paulus musste damals im Jahr 67 genau dieses Gebet so mit diesem Schluss gekannt haben. Ja, das war nur so ein kleiner Exkurs. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Lukas. Und zwar eben 11,33. Der Herr fügt dann hier weiter an, nachdem er gesagt hat, dieses böse Geschlecht fordert ein Zeichen, aber die werden einmal mit Belastungszeugen zu tun haben. Und dann in Vers 33, im ersten Moment meint man ein völlig neues Thema. Niemand, der eine Lampe angezündet hat, stellt sie ins Verborgene oder unter den Scheffel, sondern auf den Lampenständer, damit die Hereinkommenden das Licht sehen. Warum spricht er jetzt über eine Lampe? Ja, es geht hier um das Thema Licht. Und die Beweise, die der Herr Jesus gegeben hat, dass er der Messias ist, das war Licht von Gott. Und nun, dieses Licht ist so klar, diese Lampe ist angezündet, nicht irgendwo ins Verborgene gestellt, nicht unter einen Scheffel, sondern sichtbar für alle, die da auf diese Lampe schauen. Aber dann sagt der Herr Jesus, es gibt ein Problem, warum Menschen das Licht Gottes nicht wahrnehmen. Und was ist das Hindernis? Vers 34?
Scheffel.
Vers 33 schon, ja, genau. Scheffel weist worauf hin?
Ja, auf Geschäftigkeit, auf ja. Arbeit.
Also Geschäftigkeit kann ein Hinderungsgrund sein, dass wir das Licht Gottes erkennen. Aber dann in Vers 34 sagt der Herr, Bosheit, ja, und zwar ein böses Auge. Ein böses Auge. Ein böses Auge ist ein Auge, das missgünstig ist und das Vorurteile hat gegen jemanden. Und da schließt der Herr eben genau an diese Generation, die ihn abgelehnt hat. An diese Pharisäer, die gesagt haben, das macht er doch durch den Teufel. Und er hat ihn bewiesen. Das ist völlig unlogisch. Wenn der Teufel diese Dämonen hinausjagen würde, dann würde er ja sein eigenes Reich zerstören. Aber der Herr hat ganz klar bewiesen, es ist unlogisch und trotzdem wollen sie daran festhalten. Aber warum können sie das Licht nicht sehen? Weil sie ein böses Auge haben. Sie haben eine innere, falsche Haltung gegenüber dem Herrn. Und das verhindert, dass das Licht hineinkommt. Und dann sagt er, wenn dein Auge einfältig ist, das ist also das Gegenteil von böse, das ist ein offenes, für die Wahrheit offenes Auge, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Dann kommt das Licht Gottes in uns hinein und erfüllt uns. Aber der Herr sagt, gib nun Acht, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Jemand, der ein böses Auge hat, der meint, sein Auge, das ist quasi die Lampe seines Leibes. Da kommt das Licht rein, aber in Wirklichkeit hat er gar kein Licht. Das, was er als Licht bezeichnet, ist Finsternis. Und damit will der Herr sagen, genau diese Leute, die ihn so ablehnen, sind in der Finsternis. Die sagen, überzeugt nicht, das überzeugt nicht. Ja gut, wir müssen uns nicht beeindrucken lassen, wenn man jemandem auf das Evangelium erklärt. Und dann sagt er, das ist nicht überzeugend. Überzeugend sein ist nicht das Gleiche wie, oder ich muss so sagen, das Wort, der Ausdruck, etwas ist nicht überzeugend, das ist nicht das Gleiche wie nicht logisch. Weil Dinge können logisch sein, aber Menschen sind nicht davon überzeugt. Ja? Und es gibt auch Dinge, die sind wirklich unlogisch, und es gibt Menschen, die sind davon überzeugt. Ja? Es ist wirklich so, es gibt Leute, die sind überzeugt und sagen, die Erde sei eine Scheibe. Es ist ein völliger Unfug und ist im Widerspruch zu so vielen physikalischen Beobachtungen, aber die glauben das trotzdem. Aber eben Überzeugung ist noch lange nicht der Beweis, dass etwas logisch ist. Und genau, wenn etwas nicht überzeugt, ist das noch nicht der Beweis, dass es nicht logisch wäre. Überzeugung ist eigentlich etwas Subjektives. Ja? Das kommt auf unsere Haltung an, ob man von der Wahrheit sich überzeugen lässt oder nicht. Aber die Menschen sagen, das überzeugt nicht. Und sie wollen damit sagen, das Evangelium ist nicht logisch. Und trotzdem, das Evangelium ist völlig logisch, aber sie sind nicht überzeugt, weil ihr Auge böse ist. Und dann geht das genau mit diesem Thema weiter. Jetzt kommt dieser Abschnitt, den ich mit Wehe überschrieben habe. Der Jesus wird eingeladen bei einem Pharisäer. Übrigens ganz wichtig, in keinem anderen Evangelium finden wir den Herrn Jesus so oft auf Besuch wie im Lukas-Evangelium. Das ist also ein Kennzeichen des Lukas-Evangeliums, das sich wie ein roter Faden durchzieht. Ganz viele Gelegenheiten, wo der Herr auf Besuch geht. Und das hängt damit zusammen, dass das Lukas-Evangelium eben ganz besonders das Friedensopfer vorstellt. Das ist das Opfer der Gemeinschaft. Gott kommt auf Besuch, sagt das Lukas-Evangelium, und er geht zu den Menschen auf Besuch. Aber jeder Besuch ist eine Chance. Dann kommt es darauf an, ob das Auge böse ist oder ob es einfältig ist. Wir haben einen anderen Besuch später, so als Beispiel, Zachäus in Lukas 19. Und dieses Auge war einfältig. Und darum kam dieser Mann zur Umkehr und zur Buße. Aber jetzt bei diesem Pharisäer sehen wir, da geht alles ganz anders. Ja,
Carmine? Ich habe eine Anmerkung zu das böse Auge. Es gibt im Italienischen so einen Fluch, so Malocchio.
Ja, genau.
Malocchio. Und wenn man da sieht, so gib nun Acht, dass das Licht in euch nicht Finsternis ist, dann muss ich an Esoterik denken. Die reden da die ganze Zeit von Licht, 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 oder? Aber es ist Finsternis.
Genau. Ja. Sehr gut. Ja. Also, jetzt gehen wir weiter und sehen genau ein Beispiel. Dieser Pharisäer ist, Vers 38, verwundert, dass der Herr vor dem Essen nicht erst die Hände wäscht. Und da geht es um dieses rituelle Händewaschen. Viele, die in Israel waren, die kennen das aus jeder Toilette. Ja? Da ist neben dem Wasserhahn sind das so spezielle Behälter mit Griffen. Und so kann man eine Hand die andere Hand waschen und dann wieder mit der einen die andere. Das ist ein rituelles Händewaschen. Das ist nirgends in der Bibel geboten. Was wir in der Bibel geboten haben, das sind die Ritualbäder. 3. Mose 15. um rituell rein zu sein, aber die Rabbiner wollten das noch mehr auf die Spitze treiben und darum haben sie noch Zusatzwaschungen erfunden und haben eben vorgeschrieben, dass man zu den Ritualbädern auch immer noch dann zu den bestimmten Momenten die Hände so waschen muss. Was wir haben in 2. Mose ist natürlich bei der Beschreibung des Waschbeckens in der Stiftshütte, die Priester mussten Hände und Füße waschen, bevor sie ins Heiligtum hineingingen. Aber das ist eben eine Ausweitung. Nun, dieser Pharisäer ist verwundert, dieser Mann hält sich nicht an die Tradition. Aber nicht, er hält sich nicht an das Gesetz, Mose, an die Tora. Aber er ist verwundert, wenn das der Messias ist und er hält die Tradition nicht. Aber dann erklärt ihm der Herr ganz deutlich, Vers 39, jetzt, ihr Pharisäer, reinigt ihr das Äußere des Bechers und der Schale, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Jetzt macht er ihnen klar, ihr seid so darauf aus, dass die äußeren Gebote ganz minutiös eingehalten werden. Er erwähnt dann zum Beispiel auch Vers 42, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut. Also die haben die geernteten Pfefferminzblätter, haben sie genau abgezählt, dass es 10% gibt für die Abgabe des Zehnten. Das waren sie ganz genau und detailliert, aber der Herr sagt, gleichzeitig habt ihr einen furchtbaren Mangel an moralischer Sorge. Eben, wenn es geht, um ein gerechtes Urteil zu fällen. Das sagt er in Vers 42. Denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht. Oder man kann auch übersetzen, das Recht, den Urteilsspruch, also den gerechten Urteilsspruch. Die rechte Beurteilung, da geht ihr einfach drüber hinweg. Und die Liebe Gottes, ihr seid hart mit den Menschen, lieblos mit den Menschen. Und wichtig ist aber, der Herr sagt nicht, das hättet ihr eigentlich gar nicht tun sollen, sondern nur die moralischen Dinge beachten. Er sagt in Vers 42 am Schluss, diese Dinge aber hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Also er gießt nicht das Kind mit dem Bad aus. Es war schon recht, dass sie die Tora genau einhalten wollten, allerdings nicht da, wo sie über das Gesetz hinausgingen. Da hat der Herr die Hände nicht gewaschen. Extra, um zu zeigen, es gilt nur das Wort Gottes, nicht die Tradition, die dazu gesetzt wurde. Und er sagt also, beides hätte man tun sollen, aber das Schlimme ist, die Pharisäer haben ein System aufgebaut, wo sie äußerlich sehr genau waren und das hat den Anschein von Heiligkeit erweckt. Und in Wirklichkeit war keine Heiligkeit da. Und darum sagt der Herr dann auch, Vers 43, wehe euch Pharisäern, denn ihr liebt den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten. Es geht euch um eure Ehre. Und in Wirklichkeit seid ihr wie verborgene Grüfte. Und die Menschen, die darüber hingehen, wissen es nicht. Ich muss erklären, die Tora, das Gesetz Mose, erklärt in 4. Mose 19, wenn man mit Totengebeinen in Kontakt kam, war man rituell, also äußerlich, unrein und musste ein langes Prozedere, das eine Woche dauerte, durchmachen. Die Reinigung mit der Asche der roten Kuh, das dauert eine Woche. Und darum hat man eben, weil 4. Mose 19 auch sagt, Kontakt mit Gräbern macht genauso unrein. Und darum hat man eben die Gräber im Allgemeinen mit weißem Kalk übertüncht, damit die Leute, gerade zum Beispiel, wenn sie zum Passafest oder so nach Jerusalem gingen, von weitem sehen konnten, wo Gräber sind, um sich nicht zu verunreinigen, damit sie dann rein in den Tempel gehen konnten. Aber der Herr sagt, ihr Pharisäer seid wie Gräber, die nicht gekennzeichnet sind. Und die Menschen merken nicht, wenn sie mit euch in Kontakt kommen, dass ihr sie eigentlich unrein macht. Aber moralisch unrein. Ihr steckt die Menschen an. Also ein ganz hartes Urteil über sie. Und das führt dann zur Reaktion, ein Gesetzesgelehrter. Was ist der Unterschied zwischen einem Pharisäer und einem Gesetzgelehrten? Ein Gesetzgelehrter sagt, Lehrer, indem du dieses sagst, schmähst du auch uns. Was ist ein Gesetzgelehrter?
Einer, der die Bibel studiert hat.
Ja, gut, die Pharisäer auch. Aber es ist so, ein Gesetzgelehrter ist wirklich ein Rabbiner. Nicht alle Pharisäer waren Rabbiner. Aber alle waren an der mindestens äußeren Einhaltung der Tora interessiert und am Tora lesen. Aber ein Gesetzgelehrter war also ein Rabbiner, und zwar noch ein spezieller. Manchmal haben wir auch den Ausdruck in der Bibel, in den Evangelien, Schriftgelehrte. Das sind allgemein Rabbiner. Aber ein Gesetzgelehrter, das ist ein Rabbiner, der spezialisiert ist auf Halacha. Die Halacha, das ist die Auslegung der Tora, und zwar in Bezug auf die praktische Umsetzung. Also wie muss man das genau machen, dass das Essen koscher ist? Wo muss man aufpassen, dass man das und das nicht macht, damit man nicht unkoscher isst? Wie muss man das genau machen mit der Reinigung von den Händen durch Waschen? Alles im Detail wird das genau festgelegt, und es wird dann auch erklärt, wie kann man am Sabbat eine Stadt verlassen, mehr als einen Sabbatweg? Ja, indem man zum Beispiel am Tag vorher einen Sabbatweg weit, sagen wir auf dem Ölberg in Jerusalem, eine Portion Essen für einen Tag deponiert. Weil sie haben dann, diese Gesetzgelehrten haben festgelegt, wo ist man zu Hause? Von zu Hause aus darf man eben einen Sabbatweg gehen. Wo ist man zu Hause? Da, wo man zu essen hat für einen Tag. Also, wenn ich jetzt am Sabbat aus Jerusalem hinausgehe auf den Ölberg und dort für einen Tag zu essen habe, dann kann ich von da aus wieder einen Sabbatweg weitergehen. Und wenn ich dann wieder einen Sabbatweg weiter nochmals dort Essen deponiere in der Wüste, dann kann ich eben schlussendlich auf diese Weise auch am Sabbat bis nach Jericho gehen. Ja, also die haben das so ausgeklügelt, festgelegt, und jetzt versteht man, wenn der Herr so die Pharisäer angreift, dass der sagt, ja, wenn du das sagst, dann greifst du auch uns an. Wir sind ja die diese Details festlegen. Und dann sagt der Herr, auch euch Gesetzgelehrten, wehe. Vers 46. Denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten. Diese Festlegungen, die sind so detailliert geworden. Zum Beispiel allein für den Sabbat hat man über 1000 ganz spezifizierte, abgeleitete Gesetze aufgestellt. Und das macht das Leben schwer. Wirklich schwer. Es ist eine Last, wer das wirklich alles einhalten will. Und sie haben sich nicht darum gekümmert, ob das die Leute eben drückt. Aber der Herr sagt, und selbst rührt ihr die Lasten nicht mit einem eurer Finger an. Weil die immer wussten genau, ja?
Heute ist es ja immer noch so bei den Orthodoxen, dass die da mit dem Essen zum Beispiel, also die haben ja, es gibt spezielle Knöpfe, die man vorprogrammiert, damit das Essen dann gekocht wird und dass man uns aber nicht extra das Essen noch kochen muss.
Ja, also auch heute für das moderne Leben hat man genau solche Festlegungen gemacht. Wie kann man das machen, auch mit Maschinen und so weiter, dass es am Sabbat alles korrekt ist. Genau. Aber eben, das Problem ist dann noch dieses, die haben so ausgeklügelt, wie sie eben Schwierigkeiten umgehen konnten, um Freiheiten zu haben, die eigentlich gegen das Gesetz waren. Ja, denn diese Tricks mit dem Essen da, jeden Sabbatweg, das war ja nicht der Gedanke dahinter beim Sabbatgebot. Also beides, auf der einen Seite die Leute belasten, auf der anderen Seite auch elegant das Gesetz umgehen. Und darum sagt der Herr, wehe. Und weiter sagt er, wehe euch, denn ihr baut die Grabmäler der Propheten. Eure Väter aber haben sie getötet. Ja, hätten die Pharisäer gesagt, ja, wir pflegen diese Grabmäler, weil wir die Propheten ehren. Aber der Herr sagt, es ist eigentlich genau das Gegenteil. Ihr seid Nachkommen von diesen Menschen, die Propheten früher getötet haben. Und ihr werdet genau das Gleiche machen. Und darum, Vers 49, da hat man den Ratschluss Gottes. Darum hat auch die Weisheit gesagt, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden. Und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen, damit das Blut aller Propheten, das von Grundlegung der Welt an vergossen worden ist, von diesem Geschlecht gefordert werde. Der Herr sagt, schaut, ihr werdet noch beweisen, dass ihr genau gleich seid wie die Vorfahren, die Propheten umgebracht haben. Und so ist es dann geschehen mit den neutestamentlichen Propheten und Aposteln. Die haben eine furchtbare Verfolgung bis aufs Blut erlebt, wie wir das aus der Apostelgeschichte wissen. Und der Herr sagt, darum wird schlussendlich das ganze Blut der Propheten von Anfang an bis zum Ende von dieser Generation, die das Ganze auf den Höhepunkt gebracht haben, denn wir werden dann sehen im Lukas-Evangelium, schließlich werden sie den Messias selber noch töten. Und so machen sie sich eben schuldig. Und wenn der Herr hier sagt, das Blut Abels bis zum Blut Zacharias, der umkam zwischen dem Altar und dem Haus, wer ist Abel? Das ist klar. Das ist der erste Mord in der Bibel, nicht wahr? 1. Mose 4. Aber wer ist dieser Zacharia?
Der letzte Mord.
Der letzte Mord wo?
Im Tanach.
Im Alten Testament. Ja, wo? Ja, aber 2. Chroniker ist das nicht am Schluss des Alten Testaments.
2. Chroniker 24.
Ja, fangen wir mal auf, 2. Chroniker 24. Aber wieso sagst du am Schluss des Alten Testaments? Und weil dabei ist der 2. Chroniker gar nicht am Schluss.
Weil der Tanach anders eingeteilt ist.
Ja, in der hebräischen Bibel sind die Bibelbücher etwas anders geordnet. Am Anfang genau gleich, die 5 Bücher Mose, die Tora. Und dann kommt Josua, Richter, die sogenannten vorderen Propheten. Also Josua wird als Prophet gerechnet, Richter auch, Samuel, Könige. Und dann kommen die Propheten. Also das, was wir als eigentliche Propheten bezeichnen, in der hebräischen Bibel sind das die hinteren Propheten. Die vorderen Propheten, die hinteren Propheten, also Jesaja, Jeremia, Hesekiel, 12 kleine Propheten. Und dann kommen die Schriften, die Ketuvim. Und das beginnt mit den Psalmen. Und da ist auch Prediger, Hohes Lied, Hiob. Dort ist auch das Buch Ruth drin und so weiter. Und das letzte Buch ist 2. Chroniker. Also in der hebräischen Bibel ist das letzte Buch. Und der letzte Mord, der da beschrieben wird in der hebräischen Bibel, ist 2. Mose 24. Liest uns vor. Jerry?
Und sie machten eine...
Ich muss sagen, welcher Vers?
Vers 21.
Ja.
Und sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Hof des Hauses des Herrn. Und der König Joas gedachte nicht der Güte, die sein Vater Jojada an ihm erwiesen hatte. Und er ermordete dessen Sohn. Und als er starb, sprach er, der Herr möge es sehen und fordern.
Ja, also dieser ermordete Zacharia, Vers 20 wird er ja genannt, und der Geist Gottes kam über Zacharia, den Sohn Jojadas. In Matthäus 23, in der Parallelstelle, wird noch erwähnt als Vorfahre Berechia. Also das wird wohl sein Großvater sein, sein Vater Jojada. Aber dieser Zacharia oder Zacharia, das ist der letzte Ermordete. Und so sagt der Herr also gewissermaßen, all diese Morde in der Bibel, von 1. Mose 4 bis 2. Chroniker 24, das wird schließlich euch zugerechnet werden, weil ihr in diesen Fußstapfen von all diesen Prophetenmorden wandelt und das Ganze auf den Höhepunkt bringt. Ja, und was vielleicht noch interessant ist, besonders zu betonen, der erste Mord ist der von Abel, ja? Aber wie wird diese Zeit genannt in Vers 50?
Grundlegung der Welt.
Die Grundlegung der Welt. Ja, aber dann wird ja die Geschichte von 1. Mose 4 wird in die Epoche gesetzt von die Grundlegung der Welt. Und da haben natürlich alle die ein Problem, die aus den Schöpfungstagen lange Perioden machen wollen von Millionen, um nicht zu sagen Milliarden von Jahren. Ja, dann lebte Abel nicht mehr in der Epoche der Weltentstehung. 1. Mose 1,1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist die Grundlegung der Erde. Aber wenn man davon ausgeht, dass die Schöpfungstage wirkliche Tage waren, dann lebte er in der Epoche der Grundlegung der Welt. Und darum sagt der Herr, von Grundlegung der Welt an das Blut, das vergossen worden ist. Das ist das Blut Abels. Ja, also das ist ein überraschendes Argument eben für die normale Woche, wenn es um die Schöpfungswoche geht. Ja, und dann nochmals ein Wehe, Vers 52, euch Gesetzgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und ihr habt die gehindert, die hineingehen wollen. Wo hineingehen? Kann man fragen. Wir schlagen auf 13, Vers 24. Einfach ein bisschen weiter lesen im Lukas. Jerry, liest du 13, 23.
Es sprach aber jemand zu ihm: Herr, sind es wenige, die errettet werden. Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach, durch die enge Tür einzugehen, denn viele sage ich euch, werden einzugehen suchen und sie nicht und es nicht vermögen.
Jawohl. Also, eingehen heißt eben durch die enge Tür hindurchgehen, um errettet zu werden. Und der Jesus sagt diesen Schriftgelehrten, dass sie selber nicht hineingegangen sind und andere hindern sie hineinzugehen. Und wodurch? Durch ihre Art, die Bibel auszulegen. Also sie legen so einen Wert auf die Halacha, aber wirklich mit Akzent auf die äußerlichen Dinge. Nicht, dass die schlecht wären. Der Herr sagt, dies hättet ihr tun und jenes nicht lassen sollen. Aber gerade in den anderen Dingen, da waren sie total frei. Also viele meinen, im rabbinischen Judentum, da ist man sehr strikt, auch was die Auslegung der prophetischen Bücher anbetrifft. Ach was, das ist Haggadah. Das ist ganz wichtig, wenn man Talmud liest, das ist für die meisten Menschen völlig verwirrend. Da gibt es eben Abschnitte, da geht es um Halacha, um diese ganz präzisen Auslegungen und Anwendungen der einzelnen Gebote für das alltägliche Leben. Aber Haggadah, das sind die Abschnitte, die sich beschäftigen mit Spekulationen. Und gerade wenn es sonst geht um Bibelauslegung, da ist erlaubt zu spekulieren. Und da kann man über Gog und Magog spekulieren, aber ein anderer Rabbi sagt das wieder ganz anders. Und jeder kann da seine Meinung haben und da lässt man sich stehen. Wozu führt das? Wenn eine Beliebigkeit da ist, alles ist möglich. Das führt genau zu dem Problem, das wir heute haben unter den Evangelikalen. Ich nenne das einen evangelikalen Agnostizismus. Ich war die Agnostiker in der Welt, das sind Leute, die sagen, man kann nicht wissen, was Wahrheit ist. Vielleicht gibt es Gott, aber ich weiß es nicht. Möglich. Und oft ist das verbunden mit einer gewissen Selbstgefälligkeit. Die meisten meinen, man könne Wahrheit wissen, aber wir wissen wenigstens, dass man nicht weiß, dass es Wahrheit gibt. Dieser Stolz ist da, also versteckt, sehr verbreitet. Und nun, unter den Evangelikalen ist oft das Bekenntnis da, ja, die Bibel ist Gottes Wort, aber wie man das genau verstehen muss, da gibt es so viele Auslegungen und die sagen so und so und so und so und man könnte denken, für sich persönlich, ich würde eher diese Auslegung vorziehen, aber auch jene wäre denkbar. Es ist alles so unbestimmt, unklar. Wie wenn Gott gar nicht in der Lage wäre, uns genau zu sagen, was er meint. Ja. Und dadurch wird der Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Und zwar, was man immer wieder feststellt, ist, dass man irgendwann einen schwierigen Abschnitt, sagt einer, ja, das kann man nicht wissen, was jetzt das wirklich, da müssen wir warten, im Himmel werden wir das mal wissen. Wie? Warum hat uns Gott denn jetzt aufgeschrieben für das Leben hier auf der Erde, wenn man es nicht wissen kann? Und ich meine, das ist gar nicht Demut, wenn man sagt, das kann man nicht wissen. Dann stellt er sich über alle und anstatt zu sagen, ich weiß nicht, wie man das verstehen müsste, aber ich kann mir vorstellen, dass andere das wissen. Ja, aber er sagt, nein, das kann man nicht wissen. Und damit wird der Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Und viele denken, ja, dieses Thema, jenes Thema, da sind sich die Leute sowieso nicht einig und auch die verschiedenen Kirchen sind sich nicht einig, also kann man es nicht genau wissen. Ja, aber das ist ja genau dieses Problem. Wehe euch Gesetzgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. So verschließt man es. Aber wir haben ja gerade gesehen in diesem gesamten Abschnitt, es geht darum, diese Lampe angezündet, wird auf den Lampenständer gestellt und es ist wichtig, dass unser Auge eben nicht böse ist. Wenn es einfältig für die Wahrheit offen ist, dann kann uns der Herr sein Licht schenken. Ja, Christoph?
Durften eigentlich nur die Rabbiner in der Tora lesen damals?
Nein, alle.
Also
jeder durfte in der Tora lesen, ja.
Und das einfache Volk hat auch gelesen.
Man hat besonders die Jungs unterstützt, leider nicht die Mädchen, aber schon die Jungs hat man in der Synagoge, als kleine Kinder hat man ihnen das Lesen beigebracht. Die Synagoge war eigentlich der Ort der Schule, wo man eben lesen und schreiben lernte. Und womit las man? Mit der Tora. Ja, das war also in Israel eben viel verbreiteter als in anderen Nationen. Das muss man sich ganz klar vor Augen halten. Und die Germanen und die Helvetier hier, die waren damals alle Analphabeten. Nicht wahr? Aber in Israel war das Lesen und Schreiben ganz verbreitet. Und eben jeder hat eigentlich Zugang gehabt zur Tora und durch den Synagogenbesuch sowieso auch auf die mündliche Vortragung der Tora.
Aber haben Sie dann wirklich die Tora studiert oder auch wieder die Auslegung oder die Kommentare?
Also studiert hat man eben, man hat in den örtlichen Synagogen lesen gelernt und der Rabbi am Ort war natürlich besonders zuständig für das und dann eben auch für die Auslegung und für die Unterweisung über die Halacha. Und das ist das Problem. Alle waren unter dem Einfluss dieser Leute, die den Schlüssel der Erkenntnis wegnahmen. Das war das Katastrophale. Und ein aktuelles Beispiel für den Schlüssel der Erkenntnis wegnehmen. Wenn man mit orthodoxen Juden spricht, muss man nicht davon ausgehen, dass die zum Beispiel Jesaja 53 kennen. Diese wunderbare Prophetie über die Leiden des Herrn Jesus. Normalerweise kennen sie das nicht, weil das in der Sabbatlesung durchs ganze Jahr nie vorkommt. Das ist ausgeschlossen. Wenn Jesaja dran ist, wird gelesen in Jesaja 52 und am nächsten Sabbat kommt Jesaja 54. 53 ist gerade ausgeschlossen. Drum, die kennen das normalerweise nicht. Und so wird auch auf diese Art, durch diese Regulierung, wird wirklich der Schlüssel der Kenntnis weggenommen. Aber man muss sagen, diese vielleicht 150.000 bekehrten Juden heute, die meisten sind ganz wesentlich durch Jesaja 53 zum Glauben an den Messias Jesus gekommen. Also, aber hier eben das Problem, diese Schlüsselerkenntnis wegnehmen. Und darum muss man unbedingt auf Jesaja 53 immer wieder hinweisen. Natürlich noch vieles mehr, es ist einfach ein Beispiel. Ja?
Aber ist den Schlüssel der Erkenntnis wegnehmen nicht die Lehre davon, tut dies, also wenn ihr die Münze verzehntet, dann passt das schon. Seid ihr okay vor Gott? Also das,
ja, genau. Ne? Also das wollte ich gesagt haben. Ich wiederhole für den Livestream, was du gesagt hast. Also das Problem Der Schlüssel der Erkenntnis wegnehmen besteht darin, dass sie eben Wert gelegt haben auf diese minutiösen Ausführungen der äußeren Gesetze und das andere wurde vernachlässigt, genau. Und dieses Vernachlässigen hängt eben auch damit zusammen, dass man all diese Texte, wo es nicht gerade um äußere Erfüllung ging, dass man die ganz liberal behandelt hat. Und da konnte man so und so und so darüber denken und auslegen. Und gerade durch diese Unbestimmtheit in den anderen Bereichen und das Ersetzen allein durch die äußere Erfüllung, das hat dazu geführt, dass man die Wahrheit nicht erkennen konnte. Ja, 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 ja.
Aber eigentlich, ich bin so toll, dass Gott stolz sein kann, mich im Team zu haben, weil ich mache das alles, was er sagt.
Genau. Eben diese Erfüllung von äußeren Gesetzen, die führt zu einer Selbstgenügsamkeit und Selbstgefälligkeit. Genau. Gut, jetzt schauen wir aber die Reaktion an. Jetzt genau wieder nach Schema. Der Herr gibt also hier diese scharfe Antwort oder Reaktion auf die Äußerung des Gesetzgelehrten und dann kommt Widerstand. In jeder Phase kommt am Schluss Widerstand gegen den Herrn. Und liest du nochmals, Jerry, Vers 53 und dann gleich weiter bis 12, Vers 3. 12, Vers 7, bitte.
Als er aber dies zu ihnen sagte, fingen die Schriftgelehrten und die Pharisäer an, hart auf ihn einzudringen und ihn über vieles auszufragen. Und sie belauerten ihn, um etwas aus seinem Mund zu erjagen. Als sie unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, sodass sie einander traten, fing er an, zu seinen Jüngern zu sagen, zuerst, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, der Heuchelei ist. Es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und verborgen, was nicht erkannt werden wird. Deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen habt, im Licht gehört werden. Und was ihr in den Kammern ins Ohr geredet habt, wird auf den Dächern verkündet werden. Ich sage euch aber, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Gewalt hat, die in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, diesen fürchtet, werden nicht 5 Sperlinge für 2 Cent verkauft, und doch ist nicht einer von ihnen vor Gott vergessen. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt, so fürchtet euch nicht, ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge.
Danke. Also, wir sehen dieser Widerstand, die Pharisäer dringen hart auf ihn ein, Vers 53, fragen ihn aus über vieles, sie belauern ihn und hoffen, etwas aus seinem Mund zu erjagen, was irgendwie ein Angriffspunkt wäre. Da haben sie gesagt, er macht alles durch den Teufel und da versuchen sie, ihn zu einem Fehltritt zu drängen. Und dann kommt diese riesige Versammlung von Tausenden von Menschen. Und der Herr nimmt jetzt vor allen öffentlich Bezug auf die Pharisäer und sagt, das sind Heuchler. Die sind auf die äußerlichen Dinge aus, aber das ist genau da, um das Eigentliche im Herzen zu verstecken, wo es nicht stimmt. Und dann sagt der Herr, es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und verborgen, was nicht erkannt werden wird. Damit sagt er, alle Heuchelei, das ist ja ein Verdecken nach außen von dem, wie es im eigenen Leben nicht stimmt. Alle Heuchelei wird einmal ans Licht kommen. Das kann man nur für eine Zeit verbergen, aber einmal wird alles offenbar werden und aufgedeckt werden, spätestens im letzten Gericht. Und dann sagt der Herr, natürlich, wenn jetzt seine Jünger im Gegensatz zu den Pharisäern und Gesetzgelehrten sich zur Wahrheit halten, dann werden sie auch verfolgt werden. Und er sagt, aber das soll euch nicht dazu führen, dass ihr beginnt zu heucheln und so die Wahrheit verdeckt, sondern er sagt, sie können euch nichts mehr antun, als euch töten, dann ist fertig. Aber das Schlimme ist, für die anderen, über den Tod hinaus müssen sie Gott fürchten, der nach dem Töten Gewalt hat, in die Hölle zu werfen. Also das ist quasi ein Trost an die Jünger. Was die Menschen uns antun können, wenn wir zur Wahrheit stehen, das ist begrenzt. Natürlich ist es schrecklich, wenn man umgebracht wird. Furchtbar. Aber der Herr sagt, aber dann ist fertig. Dann geht es nicht mehr weiter. Und bei den anderen wird es ganz furchtbar weitergehen. Und so macht ihr Mut, eben im Gegensatz zu den Pharisäern zur Wahrheit zu stehen. Und das ist dann interessant, wenn wir die nächste Phase anschauen werden, nächstes Mal, dann werden wir sehen, es geht zuerst auch aus von einem Familienzwist. Da kommt einer zum Herrn und sagt, er solle sich doch einsetzen für die Erbteilung mit seinem Bruder. Merkt man, auch da war es ein Familienzwist. Wieder ein Familienzwist und der Herr sagt, ich bin nicht gesetzt als Richter darüber. Und er zeigt, du musst aufpassen, steckt dahinter nicht Geldliebe beim Erben. Ja? Und dann spricht der Herr zu seinen Jüngern und macht ihnen Mut. Es ist also genau das Gegenteil von dem, wie er da zu den Pharisäern spricht und sagt, wehe, wehe euch Pharisäer. Und da gibt er ganz viele Segensankündigungen an seine Jünger, die eben zur Wahrheit stehen sollen. Und die Verfolger auch nicht fürchten sollen. Und dann stellt Petrus eine Frage und der Herr gibt da Antwort. Also Petrus steht hier im Kontrast zu diesem Gesetzgelehrten. Und dann kommt wieder Widerstand gegen den Herrn. Ganz nach Schema. Und dann werden wir in einer neuen Phase dann sehen, geht es wieder um das Thema Zeichen. Und zwar um die Zeichen der Zeit. Das spiegelt sich da mit dem. Und der Herr macht den Vorwurf, warum Leute die Zeichen der Zeit nicht erkennen können. Und dann spricht der Herr über Buße. Buße ist eine Form von Gebet. Ja? Und vergib uns unsere Schuld. Da spricht er über Buße und anschließend in weiterem Abschnitt über die Dringlichkeit der Buße. Genau wie er da über die Dringlichkeit des Gebets und der Unverschämtheit des Freundes gesprochen hat, und dann gibt es wieder Widerstand. Also sehen wir das so symmetrisch aufgebaut, und durch den Vergleich sehen wir, aha, die Pharisäer und die Gesetzgelehrten stehen im Kontrast zu den Jüngern und dem Apostel Petrus. Ja, so werden uns einfach die Dinge ausgelegt durch die Schrift. Die Schrift erläutert die Heilige Schrift. Ja, fahren wir dann nächstes Mal weiter mit Kapitel 12 ab Vers 4.